Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Am Äußeren von einigen Gebäuden kann man schon erkennen, wozu sie gemacht sind, wozu sie da sind. Zum Beispiel bei so einem Flughafen. Da gibt es diese Terminalhallen, ein Tower irgendwo in der Nähe und ja, relativ häufig dann irgendwo auch ein Flugzeug. Alles klar, das ist ein Flughafen. Oft auf so Hügeln obendrauf, irgendwie seltsame Steingebilde, so Türmchen dran, da weiß man, das ist ein Schloss. Mittelalterliche Gebäude, Turm, Glocken, Uhr, Kreuz. Auch nicht so schwer zu erkennen, eine Kirche. Jetzt gibt es aber auch Gebäude, die schaut man an und dann fragt man sich doch, wow, was könnte das sein? Und so auf den ersten Blick sieht man nicht, was dahinter verborgen ist. Das ist das Tropical Island, ein Freizeitbad. Eigentlich war es eine Zeppelinhalle, die wurde halt umfunktioniert. Und ich war schon mal da und wenn man da so drauf zufährt, dann siehst du dieses große Riesending und ja, man kommt nicht drauf, was dahinter verborgen ist. Und dann gibt es Gebäude, die schaut man sich an und man meint sofort, wow, alles klar. Allerdings, wenn man dann mal genau reinschaut, dann verbirgt sich was ganz anderes dahinter. So zum Beispiel mit dieser Eventkirche Langenberg. Nach außen hin alles ganz klassisch, Turm, Glocke, Uhr, Kreuz. Innen drin findest du allerdings die unmöglichsten Eventveranstaltungen, inklusive Dracula-Party und Modenschau. Das hat mit Kirche überhaupt gar nichts zu tun. Und du schaust dir dieses Gebäude an und du merkst vom Äußeren überhaupt nicht, was drinnen steckt. Was ich sagen möchte damit ist, es reicht nicht, dass wir uns Gebäude nur von außen anschauen. Auch wenn wir vielleicht vermeintlich meinen, zu sehen, was dahinter steckt, kann es im Inneren doch ganz anders aussehen. Und wenn wir wirklich wissen wollen, was in so einem Gebäude drin steckt, dann müssen wir es wagen, auch hineinzugehen. Und so manch einem geht es ja mit uns hier im ICF genauso. So das erste Mal gestern Abend im Musical hatten wir wieder viele Gäste, die das erste Mal bei uns da waren. Und die sagen so zu mir, hey Mike, das ist doch keine Kirche hier. Also ihr habt ein Wohnzimmer auf der Bühne und überhaupt, wenn man so rumläuft, das sieht irgendwie mehr nach IKEA-Modenschau-Veranstaltung aus als nach einem Kirchengebäude. Und ich denke, irgendwie haben die Leute ja recht mit ihrer Meinung. Wir sind nicht Kirche, weil wir einen Glockenturm haben und harte Holzbänke. Wir sind aber auch nicht Kirche, weil wir einfach Musik haben und eine coole Gemeinschaft leben. Ich glaube, wir dürfen uns nur deshalb Kirche nennen, weil es unser Ziel ist, Menschen in eine Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Das ist das oberste Ziel dieser Gemeinde. Wir wollen Menschen helfen, in so eine Beziehung hineinzukommen. Und wenn wir von Jesus reden, dann meine ich nicht wie im Geschichtsunterricht, so diese historische Person aus Galiläa. Ich rede von einem Jesus Christus, der gestorben ist, der wieder auferstanden ist und der heute noch lebendig ist. Ich rede von einer Beziehung zu einem Jesus, der für uns relevant in Ewigkeit ist, aber eben auch hier und heute. Und der einen Bezug zu uns hat im Hier und heute. Unsere Serie heißt Schöner Wohnen. Nein, das Lebenshaus. Aber Wohnen kann schon recht schön sein. Wie kamen wir auf diese Idee? Warum haben wir den Glauben, diese Beziehung an Jesus Christus überhaupt mit dem Haus verbunden? Das liegt an einer Bibelstelle, die wir in Johannes 14 finden. Dort heißt es, vertraut Gott und vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Ob aber jetzt dieses Lebenshaus, von dem Jesus da redet, ob das auch in uns zu finden ist, ob das wirklich lebendig in uns ist, dazu reicht es nicht, einfach nur sich das Äußere anzuschauen. Dazu muss man wirklich tiefer gehen. Vater im Himmel, und ich möchte dir Danke sagen, dass du Wohnungen vorbereitet hast, in die du uns einlädst. Ich danke dir, dass es dir um uns geht, Herr, dass du uns liebst, dass du uns annehmen möchtest und dass du mit uns in dieses Lebenshaus einziehen möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns jetzt mit dir beschäftigen dürfen, dass du uns begegnen möchtest und dass du etwas für uns vorbereitet hast. Amen. Diese Bibelstelle dort im Johannes 14, die ist hochinteressant. Jesus sagt, vertraut Gott und vertraut mir. Ausrufezeichen. Das ist kein Wunsch, das ist nicht so eine Bitte à la nice to have. Das ist ein Befehl. Jesus sagt, hey, vertraut Gott und vertraut mir. Und ich finde das ein relativ schwieriger Befehl, weil wir benutzen im Deutschen manchmal Wörter, die uns total geläufig sind und doch steckt manchmal viel mehr dahinter, als wir so ursprünglich meinen. Was meint Vertrauen? In diesem Wort Vertrauen stecken zwei Komponenten. Und ich habe mal nachgeschaut in diesem schlauen Internet, was verbirgt sich hinter Vertrauen. Eigentlich kommt das Wort von Trauen. Und Trauen heißt das Gefühl haben, sich darauf verlassen zu können, dass etwas oder jemand so handelt oder funktioniert, wie man sich's vorstellt. Und die zweite Bedeutung ist etwas wagen. Ich habe gedacht, wow, das sind jetzt zwei verschiedene Bedeutungen. Also man stellt sich vor, dass etwas genau so funktioniert, wie man sich's vorstellt. Und etwas wagen. Wie kann man sich das praktisch denken? Ich habe gedacht, eigentlich ist das so wie beim Autofahren. Wenn du dich ins Auto reinsetzt, dann stellst du dir vor, dass die Bremse funktioniert. Du gehst davon aus, dass deine Vorstellung, dass die funktioniert, auch in der Praxis so ist. Denn wenn sie das nicht tun würde, würdest du mit 1,5 Tonnen geradewegs volle Kanne irgendwo draufrasen und das könnte dein Ende bedeuten. Für dich ist also die Wahrnehmung, Bremse gleich funktionieren. Davon gehst du aus. Das zweite ist das Wagen. Weil du dir da vorstellst, dass diese Bremse funktioniert, wagst du es überhaupt, Auto zu fahren? Und nur weil du davon ausgehst, dass das tut, wagst du dich. Und ich finde, daran merkt man richtig gut diese zwei Komponenten, die mit dem Vertrauen zusammenhängen. Wir gehen davon aus, dass etwas funktioniert und deshalb wagen wir uns, auch etwas zu tun. Und Jesus sagt jetzt, vertraut Gott und vertraut mir. Aber was meint er damit? Wir sollen davon ausgehen, dass das, was Jesus sagt, auch wirklich so ist. Wir sollen fest davon ausgehen und wir sollen alles auf eine Karte setzen. Interessanterweise heißt es da nicht, vertraut Gott, vertraut mir, vertraut eurem Konto, vertraut eurem Pastor, vertraut euren Beziehungen, vertraut eurem Job, vertraut eurer Gesundheit. Da stehen nur zwei Dinge. Vertraut Gott und vertraut mir. Und Jesus sagt, wenn ihr davon wirklich ausgeht, dann könnt ihr etwas wagen. Auf was sollen wir uns verlassen? Jesus sagt, vertraut mir, dass das, was ich sage, stimmt. Aber was meint ihr damit? Und ich finde, am zentralsten finden wir genau diese Stelle in Johannes 3, Vers 16. Eine Bibelstelle, die ich schon hunderte Mal gehört habe und gelesen habe und mir diese Woche nochmal ganz neu bewusst geworden ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe das diese Woche gelesen und ich habe mal irgendwann so ein bisschen Deutsch studiert. Und in Deutsch, wenn man das studiert, dann hat man Grammatik. Grammatik ist gar nicht so schlimm. Es geht einfach um verschiedene Formen unserer Sprache. Und mir ist etwas aufgefallen an diesem Satz und ich war etwas verwirrt. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der Griechisch kann. Und ich habe zu ihm gesagt, du, steht das wirklich so im Griechischen? Das, was mir dort aufgefallen ist. Und er sagt, ja, Mike, entspann dich, genau so ist es. Es steht ganz genau so da. Folgendes ist mir aufgefallen. Ich mache eine ganz kleine Einführung in die deutsche Grammatik mit euch. Aber keine Angst, es wird nicht kompliziert. Gott hat die Welt geliebt. Das ist Vergangenheit. So sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist Vergangenheit. Damit alle, die an ihn glauben, das heißt eigentlich Vertrauen, nicht verloren werden, das ist Zukunft, sondern das ewige Leben haben und das ist Gegenwart. Wow, da steckt ja irgendwie alles drin. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Und genau darum geht es. In diesem Bibelvers wird deutlich, wie umfassend Gottes Wirken ist. Was Gott in der Vergangenheit getan hat, hat eine Auswirkung auf deine Zukunft bis in Ewigkeit. Und es wird relevant jetzt in der Gegenwart. Merkt ihr was? Dieses Ewigkeitsdenken der Bibel hat immer einen Bezug in die Gegenwart. Dort heißt es, alle, die glauben, die vertrauen, die werden in der Zukunft nicht verloren sein und sie haben jetzt schon das ewige Leben. Dieses ewige Leben, von dem Jesus spricht, ist jetzt schon relevant. Hier und heute. Jetzt soll es heute speziell um das Wohnzimmer gehen. Und ich habe mich so gefragt, was ist das Wohnzimmer eigentlich? Ich meine, jetzt hat der Matze uns vorhin schon eine Erklärung gegeben von Wikipedia. Wikipedia ist ja extrem schlau. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn du schlau wirken willst, dann zitiere Wikipedia. Das ist immer cool. In Wikipedia steht also nun, das Wohnzimmer ist der Raum, in dem man wohnt. Wow. Hey, wenn du sagst, dass das in Wikipedia steht, das klingt schon gut. Wohnzimmer, der Raum, in dem man wohnt. Finde ich jetzt nicht so speziell. Hey, vielleicht, ich weiß nicht, können wir mal kurz heller machen im Saal? Seid ihr noch da? Schon, oder? Ja? Ja, hey. Ich habe gerade schon gedacht, es ist so still bei euch. Gut, also, Wohnzimmer ist der Raum, in dem man wohnt. Aber irgendwie ist es doch viel mehr. Das Wohnzimmer ist doch so wirklich das Zentrum unseres Wohnens, das Zentrum unseres Lebens, dieser Raum, in dem so das meiste geschieht in der Wohnung. Hier findet Unterhaltung statt. Ja, statistisch gesehen der Raum, wo der Fernseher steht. Da finden die besten Streits statt, weil da hast du Platz, dich auszudehnen. Dort finden die besten Versöhnungen statt. Dort finden die romantischen Teelichtabende vor dem Kamin statt, falls du einen hast. Wenn nicht, übrigens gibt es auf YouTube so richtig coole Kaminfilme und so, kannst du dann... Ja, ich bin froh, ihr seid doch da, ich höre euch. Hey, das Wohnzimmer ist so der Ort, wo wirklich Leben stattfindet. Wo deine ganzen Freunde sind. Ja, heute ist das so bei uns. Aber das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Ja, das war nicht immer so. Meine Frau und ich, wir hatten vor einigen Jahren eine Eigentumswohnung. Da haben wir noch in Dettingen gewohnt. Und es war eine Drei-Zimmer-Wohnung. Wir hatten ein Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad und WC. Das Wohnzimmer sah genau so aus. Leer. Unser Wohnzimmer, das hätten wir untervermieten können. Wir waren den ganzen Tag arbeiten. Wir hatten ja noch keine Kinder. Entweder waren wir bei der Arbeit, wir waren irgendwo jemand besuchen, wir waren im Fitnessstudio, wir waren irgendwo essen gehen, aber wir waren definitiv nicht zu Hause. Und wenn wir mal zu Hause waren, dann waren wir entweder in der Küche, weil wir da auch noch so eine Essecke hatten, oder wir sind ins Schlafzimmer. Das Wohnzimmer war komplett leer. Ich erinnere mich noch gut, wir haben damals unseren Rekord aufgestellt. Ich habe so ein bisschen einen Vogel, was einen Weihnachtsbaum angeht. Also eigentlich habe ich einen gewaltigen Vogel, was das angeht. Also ich mag das eigentlich schon, einen Weihnachtsbaum auch lange stehen zu lassen. Und wir haben das damals geschafft, unseren Weihnachtsbaum bis in den März hinein stehen zu lassen. Weil wir das Wohnzimmer nie geheizt haben. Wir waren nie drin. Das Wohnzimmer, ein absolut toter Raum. Ich glaube, dass wir in unserem Leben genauso mit unserem Lebenswohnzimmer auch umgehen können. Ein toter Raum in uns drin, leer, eine ungenutzte Möglichkeit im Leben. Und wenn wir in dieser Serie davon reden, dass wir das Leben so mit einem Haus vergleichen und mit Zimmern vergleichen, dann glaube ich, dass wir da falsch liegen, wenn wir mit einem leeren Wohnzimmer leben. Ich glaube, Gott hat uns alle Bereiche unseres Lebens gegeben, dass wir sie nutzen, dass wir sie einsetzen. Jesus spricht mal in einem Gleichnis von Talenten, die ein Mann gegeben hat. Das war Geld. Dem einen hat er viel gegeben, dem einen mittelmäßig, dem einen wenig. Und der eine hat viel draus gemacht, der eine mittelmäßig und der hat gar nichts draus gemacht. Und das ist so eines der krassesten Geschichten, weil Jesus ganz hart über denjenigen spricht, der nichts aus seinem Geld gemacht hat. Und ich glaube, wir sollen aus allen Bereichen unseres Lebens das Beste rausholen. Jetzt kannst du mit so einem Wohnzimmer total unterschiedlich umgehen. Ich habe das Gefühl, für viele Menschen ist ihr Wohnzimmer so der Ort, da setzt du dich rein, da relaxst du, da entspannst du dich. Ach ja, wir sind ja mit Jesus unterwegs, halt. Es ist schon noch jemand da in dem Wohnzimmer. Da ist der Platz für meinen Herrn Jesus an meiner Seite. Sonst niemand. Und da richten wir uns jetzt ganz gemütlich ein. Ich und mein Herr Jesus. Hey, und wir haben heutzutage unglaubliche Möglichkeiten, wie wir uns mit Jesus alleine einkuscheln können. Du kannst christliche Bücher kaufen, du kannst christliche Zeitschriften lesen, du kannst christliche Fernsehsender schauen rund um die Uhr. Da gibt es immer irgendwas zu gucken. Du kannst dich mit christlichen Spielen beschäftigen, so du denn alleine spielen möchtest. Du kannst alles tun, nur du und Jesus. Zweisamkeit in deinem Wohnzimmer. Man kann das machen. Und ich glaube, gegen Zweisamkeit mit Jesus gibt es auch nichts zu sagen. Das ist sogar gut. Wir brauchen Zeiten mit Jesus alleine. Aber Jesus hat, glaube ich, eine andere Vorstellung von Raumaufteilung. In Matthäus 6, Vers 6, da sagt Jesus mal, hey, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Und ich verstehe das so ein bisschen als eine Anweisung. Wenn du betest, wenn du Zweisamkeit haben willst mit Gott, das ist gut, das ist richtig. Aber das ist so die Sache, die du in deiner Kammer mit Gott alleine ausmachst. Dein Wohnzimmer ist aber für was ganz anderes geschaffen. Ich glaube, dass Jesus eine ganz konkrete Vorstellung hat, was wir mit unseren Wohnzimmern tun sollen. Und wir finden einen Hinweis darauf in 1. Timotheus 2 und in Matthäus 18. Und da heißt es, denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hey, wenn das wirklich so ist und wenn Jesus das ernst meint, dass Gott nichts sehnlicher wünscht, als dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn das wirklich stimmt, dass Jesus uns beauftragt hat, dass wir ein Teil davon sind, dass alle Menschen gerettet werden, wenn wir wirklich in die Welt gehen sollen, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Dann sollten wir das Wohnzimmer aufmachen und Leute einladen. Dann sollten wir dafür sorgen, dass die Menschen in unser Wohnzimmer hineinkommen. Ich glaube, dass unser Wohnzimmer ein entscheidender Ort sein kann, für Menschen Jesus kennenzulernen. Ich möchte sogar so weit gehen, ich glaube, dass es in deinem Leben Freunde, Kollegen, Verwandte, Nachbarn, dass es in deinem Leben Menschen gibt, die niemals eine andere Bibel lesen werden als dein Wohnzimmer. In deinem Wohnzimmer, in deinem Leben, in deinem Zentrum deines Lebens, dort, wo dein Leben stattfindet, schauen sie hinein und sie schauen dich an. Und glaubt es mir, sie schauen genau hin. Und wenn da etwas zu finden ist in deinem Leben, wenn es in deinem Leben im Zentrum um Jesus geht, dann sehen sie ihn und dann lernen sie Jesus kennen. Und ich glaube, dass unser Wohnzimmer ganz räumlich gesehen, aber eben auch in unserem Herz, in unseren Gedanken, dass es ein Ort ist, wo Platz sein muss für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, dass wir Platz schaffen müssen für Menschen, die Jesus noch fremd sind. Für Menschen, die Jesus brauchen, aber nicht glauben können, weil sie gar nicht wissen, an was sie glauben sollen. Und ich glaube, dass dieses Wohnzimmer kein neutraler Ort ist, den wir von außen betrachten. Ich glaube, hier geht es um Gemeinschaft. Hier geht es darum, dass wir mit den Menschen zusammen sind, dass wir ihre Leidenschaften mit ihnen teilen. Klar, beim FC Bayern fällt es mir auch schwer, aber hey, als ob es beim VfB leichter wäre. Natürlich ist es manchmal schwer, sich auf die Menschen einzulassen. Natürlich ist es manchmal auch ein Risiko, das Wohnzimmer zu füllen. Meine Frau und ich, wir haben vor 2 Jahren neue Möbel gekauft. Und als wir diese Wohnzimmermöbel gekauft haben, gab es für uns 2 Argumente, 2 wichtige Punkte. Das eine, sie mussten grau sein, das ist nicht so wichtig. Das zweite ist, sie mussten viel Platz bieten. Wir haben gesagt, wir brauchen Möbel, wo viele Menschen in unserem Wohnzimmer Platz finden. Denn in den letzten 7 Jahren sind etwa 200 Menschen durch unser Wohnzimmer gegangen. In Form von einer Newcomer-Gruppe. Wir haben so eine Gruppe, wo wir 6 Abende mit Menschen unser Wohnzimmer teilen, wo wir sie einladen zu uns nach Hause, uns als Ehepaar, unsere Kirche und unseren Jesus kennenzulernen. Und von diesen 200 Menschen, die bei uns waren, haben wir viel Rückmeldung. Und es sind extrem viele dabei, die uns sagen, hey, in dieser Zeit bei euch, an diesen 6 Abenden, ist etwas passiert mit uns. Wir haben Kirche neu erlebt. Wir haben Jesus neu erlebt. Wir haben Beziehung neu erlebt. Und das ist nicht möglich, weil wir so Helden sind. Das ist nicht möglich, weil wir so spezielle Menschen sind. Das ist möglich, weil wir unser Wohnzimmer aufgemacht haben. Jesus sagt, vertraut Gott und vertraut mir. Und ich habe am Anfang gesagt, das hat zwei Komponenten. Zum einen heißt Vertrauen etwas wagen. Wagen, dein Wohnzimmer aufzumachen. Dich wagen, Leute reinzulassen in dein Haus. Ich möchte dich heute hier im ICF ganz konkret herausfordern. Vielleicht ist heute ein Tag, an dem Gott dich anspricht und sagt, mach dein Wohnzimmer auf. Starte eine Small Group. So heißen bei uns hier die Hauskreise, die Kleingruppen. Vielleicht bist du heute gemeint und Gott sagt dir, hey, mach dein Wohnzimmer auf. Lass so eine Gruppe zu dir kommen. Und wenn du merkst, dass da was dran ist, dass sich das wirklich anspricht, dann komm bitte nachher einfach zu mir und wir reden darüber, wie das funktionieren kann. Vielleicht ist es aber so, dass Gott dich heute auch anders herausfordert und sagt, wage es, in so eine Gruppe zu gehen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht richtig. Vielleicht bist du noch nicht so mit ihm unterwegs. Aber vielleicht brauchst du eine Gemeinschaft, in der man Glauben teilen kann, in der man das Leben teilen kann. Dann ist vielleicht dein Wagnis heute zu sagen, ja, ich lasse mich ein auf so eine Small Group, ich gehe dahin. Und dann kannst du nachher an unseren Welcome Point kommen und kannst fragen, hey, welche Gruppen gibt es überhaupt, wo könnte ich da vielleicht hingehen? Das ist das Wagnis. Die zweite Komponente ist aber, dass wir von etwas ausgehen, dass es wirklich so ist. In diesem Missionsbefehl, ich finde, man liest es immer so schnell runter und vergisst diesen letzten Satz. In dem Missionsbefehl sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus lässt dich nicht alleine. Und ich weiß nicht, ob du diese Gefühle auch kennst, so bezogen auch auf das Wohnzimmer. In meinem Leben kenne ich das total, dass du mitten im Leben sein kannst, dass du mitten in deinem Wohnzimmer sein kannst, umgeben vielleicht sogar von Menschen und kannst tierisch einsam sein. Da sind Kollegen, da sind Freunde, da ist vielleicht eine Kirche und doch fühlst du dich extrem einsam. Und du hast das Gefühl, wow, ich und meine Probleme, ich und mein Glaube, das alles, ich bin so ein Einzelkämpfer. Und Jesus sagt, du kannst dich drauf verlassen, du bist nicht alleine. Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns herausforderst heute. Ich danke dir, dass du wirklich da sein willst, dass du da sein wirst. Ich danke dir, dass es einen Rahmen gibt, an dem du uns ansprichst, Herr, an dem du uns Möglichkeiten gibst, Glaube zu leben. Ich danke dir, dass es die Chance gibt, in einer Kirche zu sein, wo noch andere Menschen mit uns auf dem Weg sind, dich zu erleben. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass du diese Wohnung in Ewigkeit vorbereitest und uns zu dir ziehst. Und ich danke dir, dass diese Ewigkeit heute schon relevant ist in unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass wir dir nicht egal sind, dass wir nicht an dir vorbeischrammen, dass wir nicht irgendwie eine Richtung nehmen, die komplett an dir vorbeiginge. Ich danke dir, dass du uns berührst, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du in unserer Gegenwart bist und dass du uns berührst, Herr. Vater, ich danke dir, dass Himmel und Erde kollidieren. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.